Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite und vielen Dank für die Eindrücke und Bilder, die ihr gerade geteilt habt. Ich frage mich, was ich jetzt noch predigen soll, aber ich guck mal, ein bisschen was habe ich mitgebracht. Vielen Dank euch auch vom Lobpreis, finde das einfach so schön, ja, dass Gott uns Musik gegeben hat, nicht nur seine Worte, die wir reden, sondern dass wir sie singen dürfen. Für mich ist das einfach so ein Transportmittel, doch auch nochmal direkter und tiefer so ins Herz. Ist einfach schön, dass Gott uns ja diese Möglichkeit gegeben hat. Vielen Dank auch, Michi, wo sitzt du da vorne, genau, für deine Einleitung, fand ich richtig gut. Ja, Dead or Alive, und wir dürfen einfach zu Gott immer wieder kommen und seine Worte wirklich tanken, und sie sind Leben. Und was anderes dürft ihr auch mitnehmen, wenn ihr Michi irgendwann mal bei euch im Haus habt, zum Kamin ablesen oder sowas, immer auf Schritt und Tritt folgen. Ansonsten müsst ihr damit rechnen, dass ihr ein Foto von eurer Wohnung hier am nächsten Sonntag seht. Ja, ich wollte heute Morgen eigentlich über einen Vers aus dem Philipperbrief predigen. Und in meiner Vorbereitung hat sich das ganze Ding ausgeweitet und ich werde jetzt über den ganzen Philipperbrief predigen, also haltet euch fest, zum Kaffee seid ihr zu Hause. Nein, ich habe so ein paar Schlaglichter. Ich, wie gesagt, wollte über einen Vers predigen und habe mich dann aber mit Paulus nochmal beschäftigt und wollte so ein bisschen nochmal so Hintergrund, ja, in welcher Situation ist er, was bewegt ihn gerade, und bin an ihm eigentlich hängen geblieben. Und deswegen wird es so ein bisschen eine Predigt über Paulus, seine Einstellung und seine Haltung werden, weil das einfach ein Typ ist, der mich unglaublich beeindruckt. Hintergrund vom Philipperbrief ganz kurz: Paulus ist im Gefängnis. Und das müssen wir uns immer vorhalten, wenn wir gleich auch in diesen Brief einsteigen. Und ich habe mir überlegt, und du kannst dir auch überlegen, wie würde es dir gehen, wenn du im Gefängnis bist? Und das auch noch zu Unrecht, denn Paulus ist zu Unrecht im Gefängnis. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat öffentlich von Jesus erzählt. Das ist sein einziges Vergehen. Ich war schon ein paar Mal im Gefängnis, also nicht vorbestraft, sondern habe Leute dort besucht. Und es ist einfach ein krasses Gefühl, wenn du in eine Zelle gehst und hinter dir knallt mit einem riesigen metallischen Geräusch diese Tür zu und es fallen Riegel, zack, 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 und du weißt, du kommst da nicht mehr raus. Du bist darauf angewiesen, dass jemand anderes dir diese Tür aufmacht. Du wirst sie nicht mehr von innen aufmachen können. Das ist ein echt krasses Gefühl. Und manche sagen ja auch so, ja, aber in unseren Gefängnissen, hey, den Leuten geht's viel zu gut. Ja, die haben ja alles, die haben ein Bett, Fernseher und so weiter. Ja, stimmt in manchen Fällen. Aber ganz ehrlich, es gibt schlimmere Gefängnisse auf der Welt, das ist uns allen klar. Und trotzdem möchte ich im Gefängnis nicht leben. Weil dein Radius auf 2x3 Meter oder wie auch immer begrenzt ist. Gefängnis ist nicht cool. Und Paulus ist im Gefängnis, und was mich bei Paulus so beeindruckt, lest diesen Philipperbrief mal von Anfang bis Ende durch, das ist ein unglaublich kraftvoller, starker und fröhlicher Brief. Wo du denkst, was ist mit diesem Mann passiert, der sitzt im Gefängnis und strahlt so eine Freude und Zuversicht aus. Das ist keine Freude und Zuversicht, die aus seinen Umständen kommt, aus diesem Gefängnis, sondern die aus seinem Inneren kommt. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie Menschen mit ähnlichen Umständen umgehen. Man kann nicht sagen, der Umstand ist so und deswegen wird ein Mensch immer so reagieren, sondern es gibt Umstände und Menschen reagieren ganz unterschiedlich drauf. Und so ein bisschen immer noch meine Suche, mein Beobachten, weil ich das so spannend finde, ist, was lässt Menschen auf so unterschiedliche Art und Weise auf dieselben oder ähnliche Situation reagieren. Bei Paulus ist es, das sehen wir im Philipperbrief, dass er ganz tief gegründet ist in dieser Gewissheit, dass er Gottes Kind ist und dass nichts und niemand ihn aus Gottes Hand reißen kann. Und dass Gott ihn liebt und einen Plan für ihn hat. Das ist sein tiefes Fundament. Er weiß, egal was am Ende auf mich zukommt, egal was als nächstes kommt, ich werde in Gottes Hand bleiben. Und er hat mein Leben in seiner Hand. Und ich werde einmal, und das ist ganz sicher, bei ihm die Ewigkeit verbringen. Das ist ein Fundament, das sogar über dieses Leben hinausgeht und sogar an der Grenze unseres Todes eine Hoffnung und eine Zuversicht und eine Perspektive gibt. Und vor dieser ganz weiten Perspektive, dass Gott uns in diesem Leben immer liebt und auch in Ewigkeit liebt und wir bei ihm leben werden, vor dieser Perspektive werden die Probleme, die wir haben, nicht ausgeblendet. Darum geht es nicht. Aber sie werden ein Stück weit zweitrangig. Sie werden in die zweite Reihe, sag ich mal, versetzt. Und die erste Reihe nimmt plötzlich diese Gewissheit ein, dass wir Gottes Kinder sind und in seiner Hand sind. Paulus sitzt im Gefängnis und in Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass er in Philippi, dorthin, wo er also diesen Brief jetzt schreibt, schon mal im Gefängnis saß. Jetzt sitzt er in Rom im Gefängnis, aber in Philippi saß er auch schon mal im Gefängnis. Und dort hat er nachts mit Silas gemeinsam Lobpreislieder angefangen. Und es hat ein Erdbeben gegeben in diesem Gefängnis in Philippi. Und die Türen sind aufgesprungen. Und Paulus sagt, ganz gechillt, Leute, wir bleiben hier. Hättest du auch gemacht, oder? Nein, aber was ich sagen will, er war so erfüllt von Freude, dass die Gefängnismauern durch den Lobpreis einfach aufgebrochen sind. Jetzt sitzt er wieder im Gefängnis, er ist erfüllt von der gleichen Freude und die Gefängnismauern gehen nicht auf. Und Paulus hat vermutlich das Todesurteil vor seinen Augen. Also hier eine ganz andere Situation und ein ganz anderer Ausgang. Freude in Jesus ist etwas, was uns durch beide Zeiten und beides Erleben durchträgt. Die hohen Zeiten, die Zeiten, wo wir ganz viel mit Jesus erleben, wo Mauern aufbrechen. Aber das gehört auch zu unserem Leben, auch als Christ dazu, dass manchmal die Mauern bleiben und dass manchmal die Türen zubleiben erstmal. Und die Freude in Jesus möchte dort aber auch etwas sein, was uns in diesen Zeiten Kraft schenkt und eine Quelle für unser inneres Leben ist. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 1, übrigens, meine Brüder, und wir können Schwestern immer ergänzen, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Ich bin jetzt 13 Jahre Pastor und ich war ab und zu schon mal an dem Punkt, dass ich überlegt habe, was soll ich eigentlich noch predigen? Ich habe doch jetzt alle Themen irgendwann mal durch. In Predigten und Andachten, alles was so zukommt in 13 Jahren. Und Volkmar und Wilfried, euer inneres an Predigten und Andachten ist noch viel, viel mehr, was ihr alles weitergegeben habt, ausgearbeitet habt, vorbereitet habt in den Jahren, wo ihr gedient habt. Und besonders eines Weihnachten dachte ich, was soll ich noch über Weihnachten predigen? Ist doch eigentlich alles gesagt. Und wenn du anfängst als Pastor irgendwann zu überlegen, ob du die Weihnachtsgeschichte aus dem rechten Strohhalm, der unter der Windel von Jesus hervorguckt, mal beleuchtest, damit du eine andere Perspektive bekommst, dann weißt du. Und irgendwann bin ich über diesen Vers gestolpert und ich dachte, wow. Wisst ihr, es geht in unserem Glauben gar nicht darum, dass wir immer was Neues hören. Eine alte Dame hat zu mir mal gesagt, weißt du Jörg, ich bin jetzt weit über 80, und das, was ich an Neuem höre, wird immer weniger. Ab und zu ist noch was dabei. Aber vieles habe ich schon gehört. Ich war mein ganzes Leben unterwegs, in Gemeinde, auf Konferenzen, auf Seminaren. Es kommt gar nicht mehr so viel Neues. Aber weißt du da was? Das, was kommt, das brauche ich heute noch genauso, um jetzt für mein Alter fit und stark zu werden. Diesen Herausforderungen, die jetzt kommen, einfach mit Jesus zu begegnen. Darin liegt das, dass wir das Alte, was wir schon oft gehört haben, immer wieder neu hören sollen, damit wir fest werden. Und eine Sache, in der wir fest werden sollen, wo wir wachsen dürfen, ist fest zu werden in der Freude in Jesus. Die Freude, wer wir in seinen Augen sind, geliebte Kinder Gottes, erlöst durch seinen kostbaren Tod. Und leben mit einer Perspektive, dass wir wissen, das Beste, das Schönste, das kommt noch. Können wir uns jetzt manchmal gar nicht vorstellen irgendwie, weil unser Leben doch in größten Teilen eigentlich so gut ist. Weil wir auch gerne hier sind und das ist gut. Wir haben hier Beziehungen, wir haben hier Plätze, Orte, Menschen, an denen wir uns wohlfühlen. Und deswegen wäre es ein bisschen komisch, wenn wir sagen, oh ja, ist mir alles egal, der Herr kann mich sofort nehmen. Ja, nein, wir dürfen das in dem, wo wir hier leben, das einfach auch echt lieben. Aber trotzdem dürfen wir wissen, das Schönste kommt noch. Das Kraftvollste und Stärkste, das hat Jesus für uns noch bereit. Und in dieser Freude sollen wir fest werden. Deswegen ist es gut, Sonntag für Sonntag und jeden Tag bei dir zu Hause das zu lesen, zu hören, zu umbeten, aufzusaugen, was du vielleicht sowieso schon weißt. Aber du brauchst es jeden Tag neu, um darin fest zu werden für die Herausforderungen, die dein Alltag immer wieder mit dir bringt. Und ich finde das so unglaublich spannend und inspirierend, an Paulus hier zu sehen, er sitzt im Gefängnis. Und du kannst übertragen, dieses Gefängnis auf deine Umstände vielleicht. Vielleicht sitzt du in einem anderen, inneren Gefängnis. Und ich glaube, dass Gott dir einfach eine innere Freiheit geben möchte. Und eine Freude. Dass du weniger auf die Umstände guckst, aber innerlich erfüllt wirst mit dieser Liebe Gottes, mit seinem Frieden. Mit seiner Hoffnung und seiner Zukunft und mit der Gegenwart des Geistes Gottes, die dir Frieden schenkt mitten im Sturm. Das finde ich einfach dieses ganz, ganz starke Bild. Aber das ist das, was Gott uns schenken möchte. Und Paulus lebt es hier echt vor. Lasst uns danach ausstrecken, nach dieser Freude im Herrn. Ich komme zum zweiten Punkt, der mir so auffällt bei Paulus. Das ist seine Sicht auf Gemeinde. Wenn ihr diesen Brief lest, wird euch auffallen, das ist relativ selten in den neutestamentlichen Briefen, aber im Philipperbrief gibt es fast keine Kritik. Oder es gibt eigentlich gar keine Kritik an der Gemeinde. Es ist eine Gemeinde, die einfach richtig gut läuft. Und Paulus sagt es auch so, er freut sich über diese Gemeinde, er drückt das so aus in Philipper 1, Vers 3 bis 4. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Schon wieder die Freude. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Paulus dankt für die Gemeinde in Philippa bei jeder Erinnerung an die Gemeinde. Wenn du an Gemeinde denkst, an diese Gemeinde mitten in deinem Alltag, wie ist deine Reaktion? Okay, das beantwortest du innerlich. Aber hey, ich finde es auch hier ein ganz tolles Ziel, zu sagen, hey, ich will mich über meine Gemeinde als erstes immer erstmal freuen, weil es einfach wunderbar ist, dass es uns gibt. Und natürlich gibt es hier und da auch Dinge, da gucken wir drauf und sagen, hey, da wollen wir reingehen, da wollen wir Dinge versuchen zu verbessern, so dass Gott mehr Raum nehmen kann, mehr gewinnen kann. Aber hey, lasst uns doch als erstes mal danken für uns als Gemeinde, dass wir uns hier treffen können, dass wir uns hier haben, dass es hier unten unter uns Gemeinschaft gibt, dass wir hier getragen sind. Und die Lücken, die gibt es immer und da kümmern wir uns drum. Aber diese Haltung, bei jeder Erinnerung danke ich erstmal für meine Gemeinde. Und dann sagt Paulus, ich bin ebenso in guter Zuversicht, Vers 6 in Kapitel 1, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Das sind doch auch wunderbare Aussichten. Paulus sagt, die Gemeinde, die läuft so gut und ich bin echt guter Zuversicht, Gott wird weitermachen. Und ich glaube, das ist auch eine Verheißung für uns als Gemeinde. Ich übertrage das, weil ich das so empfinde, dass wir einfach uns ausstrecken dürfen, weil Gott uns zusagt, hey, hier ist ein wunderbares Werk angefangen, vor über 30 Jahren mittlerweile. Und wir dürfen guter Zuversicht sein, dass durch diese ganzen Wirren der Zeit, durch die wir in den letzten 2 Jahren auch gegangen sind und in die Zukunft, Gott sein Werk weiterbauen wird. Okay, dann ist alles gut, oder? Also Gemeinde läuft gut, Gemeinde hat gute Zukunftsperspektiven, dann können wir uns zur Ruhe setzen und alles so weitermachen wie bisher. Das, wenn Paulus so denken würde, dann wäre es nicht Paulus. Paulus ist immer jemand, der nach vorne guckt und er hat eine Perspektive noch weiter für Gemeinde. Ich lese Philipper 1, die Verse 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf das ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Was können wir hier raus mitnehmen? Paulus sagt, es gibt immer noch ein Meer, wo wir wachsen können. Und dieses Meer ist, in der Liebe zueinander noch mehr zu wachsen, damit die Liebe Gottes sichtbar und spürbar wird. Er sagt, ihr lauft gut. Lauft noch mehr in dem, wo ihr schon gut lauft. Lasst die Liebe noch mehr wachsen. Und in Vers 11 am Ende, dass wir leben zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Das heißt auch, macht diese Herrlichkeit Gottes, wie er ist, in eurem Leben, in eurem Alltag, noch größer. Lasst ihr noch mehr Raum geben. Das sind die beiden Dinge, wo wir als Gemeinde und als Einzelne immer noch weiter wachsen können. Auch wenn Dinge gut laufen, gerade wenn Dinge gut laufen, dann können wir dieses Gute noch größer, noch weiter machen. Und was heißt das, zum Lob oder zur Herrlichkeit Gottes zu leben? Heißt es jetzt, dass wir alle perfekte Menschen werden? Nein. Überhaupt nicht. Zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes leben heißt natürlich, ja, dass wir dieses Leben Gottes in uns reinlassen, dass wir ihm Raum geben, dass wir Sünde ausräumen aus unserem Leben, dass wir versuchen, ihm ja einfach nachzueifern in seinem Wesen. Ja, das heißt es. Aber werden wir das schaffen? Hat irgendjemand ja gesagt? Nein, das muss ich mir eingebildet haben. Nein, wir werden es nicht schaffen. Und das ist auch gut so. Sonst wäre es aus unserer eigenen Kraft, wird da irgendwas kommen. Nein, wir werden immer scheitern. Und wisst ihr, was das heißt, im Scheitern Gottes Herrlichkeit und Gottes Lob oder zum Lob Gottes da zu sein und zu leben, heißt dann, seine Gnade groß zu machen. Und ja, lasst uns beides tun. Lasst uns nach Gott ausstrecken in unserem Leben, dass mehr von seinem Wesen sichtbar wird. Aber lasst uns auch nicht irgendwann dahin verfallen, dass wir merken, wir schaffen es doch nicht und dann ziehen wir eine Maske auf. Das ist nämlich dann oft die Alternative. Stimmt doch gar nicht. Nein, lasst uns ehrlich sein. Und da, wo wir scheitern und da, wo wir es nicht schaffen, sagen, hey, aber wir leben mit einem Gott, der Gnade hat, der uns vergibt, der uns an unseren Schwächen nimmt und sagt, hey, du musst nicht da stehen bleiben, ich vergib dir. Komm, nimm meine Hand, steh wieder auf. Und wenn wir das in unserem Leben bezeugen, dann geben wir Gott mindestens genauso die gleiche Ehre und den gleichen Lobpreis, weil wir seine Gnade groß machen. Paulus sagt, ja, lebt so, dass ihr seine Gnade groß macht, dass ihr zum Lob seiner Herrlichkeit lebt, in euren Stärken und in euren Schwächen. Dritte Haltung bei Paulus, die mir aufgefallen ist, wenn man den Philipperbrief so von vorne bis hinten durchliest. Wir haben das gehabt, er ist im Gefängnis. Und er ist in Rom im Gefängnis. Das ist natürlich nicht irgendein Gefängnis, sondern das ist das Gefängnis Deluxe sozusagen. In der Kapitale der damaligen Welthauptstadt, kann man sagen, Rom. So, jetzt weiß ich nicht, ob es besser ist, im Gefängnis in Philippi zu sitzen oder im Gefängnis in Rom. Wahrscheinlich ist das gehupft wie gesprungen, weil letzten Endes läuft alles aufs Gleiche raus. Und wir hatten gerade schon, wie würdest du reagieren, wenn du im Gefängnis sitzt? Ich möchte euch einen anderen Abschnitt vorlesen, wo mich diese Haltung von Paulus unglaublich fasziniert, wie er damit umgeht. Und zwar ist das Philipper 1, Vers 12, folgende. Und da schreibt er den Christen in Philippi, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder und Schwestern, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Mich fasziniert an dieser Stelle, wie Paulus seine Lebensumstände annimmt und nutzt für Jesus. Da habe ich gedacht, wow, das möchte ich auch mal schaffen. Bin ich noch weit entfernt. Ich strecke mich danach aus, immer wieder, das ist meine Richtung. Aber ich glaube von Paulus, er ist ein gestandener Christ, er hat viel erlebt. Er ist ein Glaubensvorbild, von dem wir hier ganz viel einfach auch abgucken können. Paulus hat sich diese Lebensumstände ja nicht selber ausgesucht. Er sitzt jetzt einfach da und er könnte jetzt ins Lamentieren verfallen. Aber er sagt, nein, wenn Gott das hier zugelassen hat, dann glaube ich, dass Gott einen Plan hat mit dieser Situation. Und dann lebe ich hier und jetzt aus Gott, aus seiner Kraft heraus und ich werde für ihn leben. Und plötzlich merkt er was. Wow, er sitzt in der Kapitale der damaligen Welt in Rom. Und die Soldaten fragen, hey, was hast denn du gemacht? Ja, ich habe von Jesus erzählt. Okay, wer ist denn dieser Typ? Noch nie gehört. Ja, Rom, ein paar hundert Kilometer weit weg von Jerusalem. Und Paulus merkt plötzlich, ich bin hier im Gefängnis, aber ich habe die Möglichkeit, hier in Rom von Jesus zu erzählen. Und damit kommt das Evangelium in den Dunstkreis des Kaisers. Das ist das eine. Und das zweite, was passiert, er merkt plötzlich, dass Christen in ihrem Glauben gestärkt werden, weil sie plötzlich merken, wow, okay, sie sehen an Paulus, Glaube ist offensichtlich nicht nur etwas für die Sonnentage, wenn es einem gut geht, sondern es ist etwas Tragfähiges, etwas Kraftvolles für die Tage, wo es einem nicht so gut geht. Und das stärkt andere Christen wieder, dass sie an seinem Vorbild gestärkt werden und von Jesus anfangen, mutig zu erzählen. Und plötzlich kapiert Paulus, egal welche Lebensumstände, wo ich gerade drin stecke, nichts ist Zufall. Es gibt keinen Lebensumstand, wo Gott dich einfach fallen lässt und sagt, ja, guck mal, dass du wieder rauskommst, dann kann ich dich wieder gebrauchen. Nein, Gott benutzt jeden Lebensumstand. Und ich habe vor etlichen Jahren eine alte Dame besucht im Krankenhaus, die in der alten Gemeinde ganz plötzlich ins Krankenhaus gekommen ist und damit unglaublich gehadert hat. Und dann einfach auch so diese Fragen kamen, hey, warum passiert mir das? Warum werde ich so aus dem Leben gerissen? Warum liege ich jetzt hier und weiß gar nicht, wie es weitergeht? Und ja, wir haben das eine Zeit lang einfach ausgehalten, dass das so ist, wie es ist. Und irgendwann kam ich sie wieder besuchen und sie war ganz anders drauf. Und ich habe das sofort gespürt und dachte, huch, hat wahrscheinlich irgendwie mitgekriegt, wann sie entlassen werden darf. Und dann haben wir geredet und dann sagt sie, du Jörg, ich habe vor ein paar Tagen ein ganz geniales Gespräch hier mit meiner Bettnachbarin gehabt. Mit der habe ich bisher noch nie geredet. Ich war immer nur auf mich fixiert, habe nur auf mich geguckt, dass ich hier schnell wieder rauskam. Aber ich habe mit der ein Gespräch gehabt und die war so am Boden und plötzlich habe ich kapiert, wie gut es ist, wenn ich damit mit Jesus durch sowas gehen kann. Was für einen Unterschied das macht. Und dann haben wir angefangen zu reden und seitdem haben wir schon fast eine Freundschaft und reden unglaublich viel. Und Jörg, jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Jetzt kann ich es annehmen. Wow, und das ist stark. Das ist wirklich stark. Und das begeistert mich bei Paulus. Und ja, ich möchte dir das einfach mitgeben. Vielleicht bist du gerade in Lebenssituationen, wo du denkst, warum bin ich hier? Und vielleicht siehst du das noch nicht so. Aber sei offen dafür, dass Gott keine Fehler macht. Und vielleicht haderst du mit Dingen, vielleicht auch im Job und denkst, warum bin ich hier? Ich bin umgeben von... Vielleicht hat Gott dich direkt dahingestellt, um Salz und Licht zu sein und seine Liebe, seine Hoffnung weiterzugeben, weil all diese anderen Leute diese Quelle gar nicht kennen. Vielleicht sollst du genau deswegen da sein. Ich wünsche dir und mir auch immer wieder so einen ganz anderen Blick. Das ist kein menschlicher Blick, sondern das ist der Blick von Gott, zu sagen, hey, Gott schickt uns manchmal tatsächlich in Situationen und Zeiten, wo wir erstmal denken, Wüste, na danke. Aber Gott schon etwas anderes damit plant. Ja, und damit komme ich zum letzten Punkt, der mich einfach auch begeistert an Paulus, an seiner Haltung, an seinem Leben, an seiner Einstellung. Das ist der eigentliche Bibeltext, über den ich heute Morgen predigen werde. Ich werde ihn jetzt nur zusammenraffen und es wird irgendwann nochmal eine ausführliche Predigt darüber geben. Aber das ist Philipper 3, Vers 7 bis 14. Paulus sagt da, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich mit seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. So, kann das jemand bitte nochmal wiedergeben? Was Paulus hier sagt, und deswegen erkläre ich es nochmal. Er sagt, hier ist etwas, was ich im Nachhinein für Dreck, sagt er, erachte, für nichts, für Mist, den ich gebaut habe. Und zwar war das seine Religiosität. Er wollte vor Gott gut dastehen und das hat ihn so weit getrieben in seiner Gesetzlichkeit, dass er die Christen und die christliche Gemeinde aufs Tiefste verfolgt hat. Und wenn wir da mal tief reingehen, werde ich jetzt heute nicht machen, müssen wir mal überlegen, was dieser Mann für Dreck am Stecken hat, ganz ehrlich. Wir sehen ja immer Paulus, ja. Aber wir müssen uns echt mal überlegen, reindenken. Paulus hat Blut an den Händen. Davon können wir absolut ausgehen. Er hat Familien zerrissen, Männer hinrichten lassen und Frauen und Kinder ins Gefängnis werfen lassen. Das ist unser Held Paulus. Und ich habe mir so kurz überlegt an dieser Stelle, habe gesagt, wow, wir dürfen diesen Schritt nicht zu schnell überspringen. Paulus hat Opfer hinterlassen. Und ich hoffe und gehe auch davon aus, dass Paulus überall da, wo er die Möglichkeit hatte, mit Menschen nochmal zu reden, vor ihnen zu stehen, wirklich aufrichtig und aus tiefstem Herzen zu sagen, es tut mir so unglaublich leid. Das macht die Situation nicht besser, das holt das Vergangene nicht ein. Und dann hoffe ich wirklich auf die Gnade Gottes, der wir manche Situationen einfach auch nur übergeben können und sagen können, Heiliger Geist, schaff da irgendwie in irgendeiner Form wieder Wiederherstellung, wie auch immer das aussieht. Können wir nicht beantworten. Kann nur Gott selbst hineingehen auf diese Seite der Opfer. Aber ich will, diese Seite der Opfer kann ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich sie auch nicht weiter kenne. Ich möchte jetzt Paulus nochmal angucken. Und da wird die Gnade Gottes so krass groß. Wenn so ein Mann Gnade erfährt, mit so viel Dreck am Stecken, dann darf jeder von uns diese Gnade in Anspruch nehmen. Jeder. Und ich habe euch das von hier schon mal erzählt, dass ich einem Mann gegenüberstand, der mehrere Menschen auf dem Gewissen hat. Und der das weiß und bekennt, fast drunter zerbrochen ist. Aber wenn so jemand wirklich erlebt, dass Gnade ihm zugesprochen wird, das ist gigantisch. Und Gottes Gnade reicht so. Das ist keine billige Gnade. Das ist eine sehr, sehr teure Gnade. Aber sie gilt selbst dem schlimmsten Mörder. Jesus ist deswegen ans Kreuz gegangen. Deswegen, es war keine billige Gnade. Es war eine sehr, sehr teure Gnade. Die auch die Vergangenheit nicht wegwischt. Aber die sagt, hey, ich nagel dich nicht auf deine Vergangenheit fest. Und jetzt geht dieser Vers weiter, dieser Abschnitt. Paulus sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, aber eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Ihr Lieben, die Message, die da drin steckt, ist, wir alle haben eine Vergangenheit. Und ich weiß nicht, was in deiner Vergangenheit war. Manchmal sind es Menschen, die ungut in unsere Vergangenheit hineingewirkt haben. Die ungut uns geprägt haben, die ungut Sätze in unser Leben gesprochen haben. Die ein ungutes Umfeld für uns waren, wo wir uns nicht frei entfalten konnten. Manchmal ist unsere Vergangenheit gespickt durch Dinge, die wir selbst, wo wir Blödsinn gemacht haben. Und im Nachhinein manche Dinge wirklich gerne ausradieren würden, aber sie stehen in unserer Geschichte. Sie sind passiert und sie sind auch nicht einfach weg. Aber wir dürfen wie Paulus das ergreifen, was Gott für uns bereithält. Und das ist, dass er uns nicht auf die Vergangenheit festnagelt. Kann Gott Sünden vergessen? Ich kann es theologisch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Ich weiß aber, dass Gott Sünden vergessen will. So, und immer wenn irgendwas wieder hochkommt, sagt er, sorry, ist vorbei und ist in der Vergangenheit. Micha 7, Vers 19, er wird sich wieder über uns erbarmen und wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das ist ein Bild dafür, dass Gott sagt, das, was in der Vergangenheit war, das tue ich an den tiefsten Punkt, damit ich nicht dran erinnert werde. Und Jeremia 31, und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen alle mich erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, und ich will ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Egal, ob Gott Sünde vergessen kann in unserem Sinne oder nicht, er wird sich nicht dran erinnern, weil er es nicht will. Er wird sich, dich, an deine Vergangenheit nicht erinnern. Er wird dich auf deine Vergangenheit nicht festnageln. Gott hat Zukunft mit dir vor, egal was passiert ist. Du bleibst nicht stehen und musst nicht da stehen bleiben, wo du stehst. Gott möchte dich nehmen, er möchte dich entwickeln, er möchte dir Freiheit geben. Und du darfst dich ausstrecken. Und deine Sünde ist vergeben in Jesus und du darfst diese Vergebung annehmen. Und du darfst neu durchstarten und sagen, ja, das Alte, ich verdränge es nicht, es ist da, es ist passiert. Aber auch wenn Menschen sagen, nee, du bist immer noch der Kleine oder was weiß ich von früher, du bist es in Jesus nicht. In Jesus darfst du wirklich vorwärts gehen, dich neu ausstrecken und Gutes von ihm erwarten und Veränderung deines Herzens und deines Lebens erwarten. Lass Paulus dein Glaubensvorbild sein, in diesen vier Dingen, auch in dem letzten. Bleib nicht stehen, wo du bist, sondern hab diese Hoffnung und diese Ermutigung, die Gott dir zuspricht, dass er Neues für dich vorbereitet hat. Amen.